Leidenschaft ist etwas Wunderbares. Sich für etwas begeistern zu können, ist nicht jedem direkt in die Wiege gelegt worden. Doch wenn es einen erstmal gepackt hat, dann verändert das einfach alles. Als mein kleiner Neffe, der Lenny, zum ersten Mal auf der Holland-Freizeit war, habe ich mit seinem Papa abgesprochen, dass er eine Bibel von mir geschenkt bekommt. Und nach den ersten Bibelarbeiten und Gesprächen mit den Zimmermitarbeitern hat es ihn gepackt. In vielen der freien Minuten, die man in Holland hat, hat er sich den Nick geschnappt und hat gesagt, lies mir wieder was vor. Fast täglich kam Nick zu mir und hat mir davon berichtet und ich war einfach nur begeistert. So viele Menschen durfte ich mittlerweile kennenlernen, die eine Leidenschaft für das Wort Gottes haben. Sie haben entweder schon die Bibel einige Male durchgelesen oder sie haben einmal angefangen und konnten nicht wieder aufhören, weil sie so überwältigt waren von dem ersten Mal. Und auch mich packt immer wieder die Leidenschaft beim Bibellesen. Und ich bin dankbar, dass wir das gemeinsam teilen können, Sonntag für Sonntag und untereinander in den Gruppenstunden. Da gibt es beispielsweise diesen einen krassen Typen. Und seine Berufungsgeschichte ist absoluter Wahnsinn. Ein mordlustiger Rächer der Tora wird durch eine direkte Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus zu einem der wichtigsten Schreiber im Neuen Testament. Seine Briefe zeigen, wie sehr Gott ihn gebrauchen konnte und wie viel er als Apostel des Herrn bewirken konnte. Paulus ist ein großes Vorbild, wenn wir von Leidenschaft reden. Er hat alles gegeben, ist leidenschaftlich für Gott unterwegs genommen. Er hat alle Freuden, die damit zu tun haben, und alle Mühen auf sich genommen, um den Auftrag Gottes zu erfüllen. Und wir profitieren ungemein davon, dass Paulus eine Vielzahl an Gemeinden gegründet hat und ihnen immer wieder Briefe geschrieben hat, die voller Ermutigung, aber auch Ermahnung, die voller Liebe, aber auch voller Wut, die voller Hilfestellung und konstruktiver Kritik waren. Und der Epheserbrief ist ein gutes Beispiel für die Arbeit, die Paulus bewirken konnte. Anhand der Situation und dieses Briefes aus Ephesus können wir für uns heute ganz schön viel lernen. Erstens, das feste Fundament. Bevor Paulus irgendetwas schreibt, malt er den Ephesern das Bild vom großen Schöpfer und wie sich alles zusammenfügt vor Augen. Sein Schwerpunkt ist Jesus Christus. Er ist das Fundament, auf welchem er diesen Brief schreibt. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen, und an diesem Beschluss hat er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. So gebildet Paulus auch ist, er ist kein Mensch der unnötigen Worte. Er will den Ephesern in aller Deutlichkeit sagen, Jesus Christus ist und soll euer einziges Zentrum sein, das Fundament, auf dem sich alles aufbaut. Dabei ist ihm diese Aussage so wichtig, dass er das ganze Heilshandeln Gottes zum Beginn dieses Briefes aufschreibt. Es ist nicht ungewöhnlich, aber dass er es hier so detailliert macht, ist etwas Besonderes. Alles, was Paulus in den nächsten Versen und Kapiteln an die Epheser schreiben wird, ist auf diesem Fundament gegründet. Dadurch erhält es nicht nur Stabilität und Sicherheit, sondern auch Autorität und Macht. Und wer den Epheserbrief schon einmal gelesen hat, weiß, dass in diesem Brief nicht nur lobende Worte von Paulus an die Gemeinde gerichtet werden. Im ersten großen Abschnitt zeigt er ihnen, was dieses Fundament, auf welchem auch diese Gemeinde von ihm gegründet wurde, für Auswirkungen hat und haben soll. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Wenn Paulus dafür beten muss, dass die Gemeinde die Kraft Gottes erkennen kann, stimmt etwas nicht. Eine Fürbitte in dieser Art wird nur dann formuliert, wenn etwas dahinter steckt und wenn sich etwas ändern soll. Anscheinend haben die Epheser nicht verstanden, was es heißt, Christus als Fundament ihrer Gemeinde zu haben und welche Kraft in diesem Bekenntnis liegt. Paulus muss ihnen also noch einmal schriftlich erklären, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Es ist nicht nur eine einfache Medaille, die einem umgehangen wird, oder ein Brandzeichen, was uns nach außen hin kennzeichnet, dass wir zu Jesus gehören. Nein, es ist eher so etwas wie ein Siegelring, den man einem verleiht, um die gleiche Autorität und Macht zu haben wie derjenige, der es hauptsächlich trägt. Und leider ist uns heute auch nicht immer bewusst, welchem Gott wir eigentlich gehören. Wenn wir Christus als Haupt unserer Gemeinde und als Haupt unseres eigenen Lebens erkennen würden, dann könnten und würden wir manchmal nicht so handeln, wie wir es doch tun. Dann würden uns der Bibelvers, wie beispielsweise Christus ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, bewusst machen, was wir mit ihm haben. Und genau die gleiche Kraft lebt in uns, weil er uns seinen Geist gegeben hat, als wir seine Kinder wurden. Sowohl den Ephesern damals als auch uns muss man das immer wieder sagen. Denn nur so können Sprüche, die wir einfach so aufsagen, gehaltvoll werden und bleiben. Indem wir zum Beispiel sagen, sag nicht deinem Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern sag deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Der Schritt in die Nachfolge Christi kommt dadurch aber nicht durch unser eigenen Verdienst. Wir denken häufig fälschlicherweise, dass Gott gar nicht anders kann, als uns tolle Menschen doch anzunehmen. Wir sind doch tolle Kinder von ihm. Paulus schreibt, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Diese Verse sind weder für die Epheser noch für die weiteren Leser und auch für uns heute nicht schön zu hören. Denn jeder wünscht sich doch insgeheim, dass Gott ihn ein Stück aufgrund seiner Gutmütigkeit, seiner Barmherzigkeit und seines tollen Taten annimmt und anerkennt und dass er das sieht. Doch Paulus lehrt uns, dass wir nur durch Gott überhaupt Gutes tun können. Alles, was wir tun, tun wir aus der Gnade Gottes heraus. Es ist sein Heilshandeln an uns, der uns befähigt, seine Kinder und als seine Kinder Gutes zu tun. Dieses Vorrecht galt im Ursprung allerdings nicht allen Menschen, sondern nur den Juden. Im Alten Testament lesen wir immer wieder davon, dass Israel das auserwählte Volk Gottes ist. Und deshalb ist es umso ergreifender, dass wir an dem Anteil haben dürfen, dass jetzt durch Christus die Israeliten und wir vereint zu einem großen Volk sind. Zweitens, die Einheit durch Christus. Paulus schreibt weiter, denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauern der Feindschaft, die uns früher trennten, niedergerissen. Durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Er hat sie in einem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende fand. Er ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens euch, die ihr fern von ihm wart, den Juden, die ihm nahe waren. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Gott hatte sich die Nachkommen von Abraham und Sarah erwählt. Er wollte sich einem Volk ganz hingeben. Doch das Volk Israel ist immer wieder von seinem Heilsplan und der Beziehung zu Gott abgewichen. Deshalb hat Gott den Weg zu ihm für alle Nationen offen gemacht. Er hat durch Christus alle Menschen vereint und gezeigt, dass es keinen Unterschied mehr gibt. Einzig die Tatsache der Entscheidung für oder gegen ihn unterscheidet uns als Menschen. Christus als Friedensstifter hat alle Menschen mit Gott versöhnt, als er am Kreuz die Schuld aller Welt auf sich nahm. Dadurch vereint er alle, die an ihn glauben und im Geist seines Vaters verbunden sind. Das ist ein wunderbares Geschenk, weshalb wir alle Kinder Gottes sein dürfen. Der Geist Gottes, den Paulus hier den Ephesern und allen weiteren Lesern verheißt, ist dabei mehr als nur ein verbindliches oder ein verbindendes göttliches Glied. Er schenkt uns die Macht und Kraft, seine Werke auf Erden zu vollbringen. Deswegen schreibt er weiter: Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Wenn Paulus hier den Ephesern zuspricht, dass er wieder für sie ins Gebet geht, dann nur, weil er will, dass sie begreifen, welchen Reichtum an Kraft sie durch den Glauben besitzen. Der Geist Gottes bewirkt es, dass sowohl die Epheser als auch wir heute innerlich so stark werden können, dass uns eben keine schwerwiegenden Probleme, Tragödien, Dramen oder Verluste an der Liebe Gottes zu uns zweifeln lassen und an der Berufung, dass wir Kinder Gottes und geliebte Kinder Gottes sind, zweifeln lassen. Jesus Christus, der durch den Geist Gottes in uns lebt, will nicht nur bei uns ein Besucher sein. Er will, dass wir in seiner Liebe zu ihm und in seiner Liebe zu uns fest verwurzelt sind. So können wir auch liebevoller miteinander umgehen, als es unserem eigenen Wesen entspricht. Paulus ermahnt die Epheser, dass sie sich dieser Stärke und Kraft bewusst werden sollen, damit sie eben nicht mehr dieses schludrige Leben führen können, sondern ablegen können. Denn sonst wird keiner von ihnen ein wirklich geheiligtes und Gott wohlgefälliges Leben führen können. Deswegen schreibt er: Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Den Brief schreibt Paulus zuerst an die Gemeinde in Ephesus. Sie sollen diesen Brief zwar an die anderen Gemeinden weitergeben und auch teilen, aber zuallererst ist er an sie in Ephesus gerichtet. Das Leben der Epheser, aber auch unser Leben soll ein Spiegel sein, wie unsere Beziehung zu Gott aussieht. Spiegelt sich Gott in ihrem und in meinem Charakter dar? Ist er erkennbar in unseren guten Taten und werden unsere Mitmenschen von der Liebe Gottes, die in uns ist, angezogen? Diese Fragen mussten sich die Epheser stellen. Und wir sind heute auch mehr als jemals zuvor aufgefordert, uns diese Fragen zu stellen. Denn noch haben wir die Möglichkeiten, und auf dem Dorf mehr als in den großen Städten unseren Glauben frei und voller Hingabe verkünden zu können. Doch stellen wir uns diese Aufgabe oder schwimmen wir lieber mit dem Strom, damit wir in der großen Masse gar nicht so doll auffallen? Was ist uns wichtiger, den Frieden mit unseren Gemeindegeschwistern zu suchen, auch wenn es heißt, seine Sichtweise zu ändern oder umzuwandeln? Oder ist es uns lieber in der Rolle des Sprechenden, der bei dem Geschwätz und Gerede dabei ist und lieber meckert, als wohlwollende Worte ausdrückt? Wollen wir wie Petrus damals dreimal der Frage, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus, ausweichen? Denn das tun wir, wenn wir nicht einsehen wollen, dass es Kraft kostet, den Frieden untereinander und innerhalb der Geschwisterschaft zu suchen und wiederherzustellen. Eins sein bedeutet ja nicht, zu allem Ja und Amen zu sagen, nur um der Liebe Frieden willen. Es bedeutet vielmehr, sich auf ein Ziel zu fokussieren: Christus allen Menschen in unserem Umfeld zu verkünden, koste es, was es wolle, mit unserem eigenen Leben. Drittens, dazu muss Christus das Zentrum sein. Wenn wir alle auf Jesus und seine gute Botschaft fokussiert sind, dann bleibt da kein Raum mehr für die Möglichkeit, auf mich und mein eigenes Verlangen und meine eigene Ansicht zu gucken. Die Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, wollen sie leben jeden Tag so, dass sie auf das eigene fokussiert sind. Du musst dich durchboxen. Du musst deinen Vorteil suchen. Und teilweise ist ihnen sogar gar nicht bewusst, dass sie das immer wieder tun, auf sich selbst gucken. Und sowohl die Epheser wie auch wir heute sind als Nachfolger Christi ihnen teilweise etwas ähnlich. Wir unterscheiden uns in dem Maße auch nicht wirklich, zumindest nicht immer. Bei uns hört sich das manchmal nur etwas frommer an. In einem Gebet würden wir es vielleicht so formulieren, obwohl es ein wenig abstrakt ist: Ich, mich, meiner, mir, Herrgott, segne alle vier. Paulus schreibt darüber Folgendes an die Epheser: Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr lebt, wie leben sollt, wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Gleichgültig überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Paulus will nicht, dass die Nachfolger Christi den Gepflogenheiten der Nichtgläubigen ähnlich sind. Denn dadurch führen sie ein Leben, ohne den Blick auf Christus zu richten. Aber er bleibt nicht dabei stehen mit dem Herausfordernden, mit dem Anmahnenden, sondern er gibt auch direkt eine Lösung mit, wie es sein kann, dass wir auf Christus fokussiert sind. Er schreibt weiter: Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zu Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid, und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Der neue Geist, den Gott schenkt, dient einem dazu, sich hinter die Berufung Gottes zu stellen. Denn sein Plan für jeden Menschen ist es, ein Ebenbild zu formen, das zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit geschaffen wird. Lassen wir uns durch den Geist Gottes dahin verändern, dann hören wir auf zu lügen und sündigen nicht mehr, wenn wir zornig sind. Dann verstehen wir, dass sich nur einer freut, wenn wir ein solches Leben führen und nur einer über unser Leben Macht gewinnt, und das ist nicht Christus, das ist der Teufel, Gottes Widersacher. Geben wir allerdings Christus mehr und mehr Raum in unserem Leben, Denken und unserem Herzen, dann bleibt kein Raum mehr für irgendein egoistisches Denken oder eine lieblose Art und Weise an den Tag zu legen. Dann bleibt in uns nur Liebe, Annahme, Güte, Barmherzigkeit und alles weitere, was Gott in seinem großen guten Reichtum geschaffen hat. Paulus ist es so wichtig, dass sich der Glaube an Christus in unserem Alltag wiederfinden lässt, dass er die Epheser auch ein paar Verse weiter wieder darauf aufmerksam macht, sich nicht dem Leben eines Ungläubigen gleichzumachen. Dort steht: Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder. Und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott, dem Herrn, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Seine Anleitung zeigt den Ephesern und uns, wie wichtig es ist, sich auf Christus auszurichten. Noch einmal, wenn wir Christus im Zentrum haben und uns komplett auf ihn fokussieren, dann haben wir keine Möglichkeit, mal etwas anderes in den Blick zu nehmen. Vielmehr kommen wir erst dann in das wunderbare göttliche Leben, wenn wir Christus mit all unserer Energie, mit all unserer Zeit und all unserer Kraft und Liebe begegnen und für ihn da sind. Natürlich klingt es verwirrend und unlogisch, wenn wir ihm alles opfern, dass wir da noch irgendwas zurückbehalten. Aber erst dann können wir in den großen Reichtum Gottes eintauchen. Und erst dann, wenn wir unser eigenes Leben verlieren, können wir uns ganz auf ihn ausrichten und in der Kraft und der Berufung leben, die er für uns bestimmt hat. Und da wir schnell an unsere Grenzen kommen würden, gibt es stets den Hinweis, dass wir das nicht aus uns selber heraus versuchen sollen und aus uns selber heraus die Kraft suchen sollen, sondern dass alles aus der Kraft Gottes kommt. Und das wohl Wichtigste bei den ganzen Einflüssen dieser Welt, den Eigenarten jedes Menschen und den Streitigkeiten untereinander, stellt Paulus zum Ende des Epheserbriefes heraus. Er formuliert also zum Schluss folgende Worte: Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr fest steht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Paulus spricht den Ephesern zu: Lernt, das ist bei allem nicht um den Kampf untereinander und gegeneinander geht, sondern um den Kampf gegen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren geistlichen Welt. Deshalb zieht euch täglich die Waffenrüstung an, damit ihr für diesen Kampf gewappnet seid und nicht unvorbereitet in die Anfechtungen des Alltags gehen müsst. Es ist schwierig zu verstehen, was es heißt, nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten aus der unsichtbaren Welt zu kämpfen. Doch wir können es mehr und mehr verstehen, allein wenn wir uns die Streitigkeiten untereinander ansehen. Als Kind Gottes wollen wir doch nicht wirklich den Glauben des anderen geringer achten als den unseren. Wir wollen uns doch nicht hinstellen und diese eine Gottesdienstform allen anderen Gottesdienstformen hervorrufen und bevorzugen. Und ebenso wenig wollen wir unsere Art, Gott anzubeten, doch nicht die der des Bruders oder der Schwester gegenüber hinstellen und behaupten, nur meine Weise ist richtig. Und doch ist es das, was wir alle immer wieder tun. Nicht, indem wir groß auftreten und öffentlich kritisieren, meistens doch eher, indem wir uns aufregen und hintenrum etwas Negatives aussprechen. Das aber ist nicht der Weg, den wir als Gemeinde gehen sollen, den wir als Christen gehen sollen, als Nachfolger Jesu und als gläubige Menschen. Wir können uns daher an der Gemeinde in Ephesus ein Beispiel nehmen, indem wir uns die Worte, die Paulus einmal ihnen geschrieben hat, ganz genau für uns angucken, sie wirken lassen und dann umsetzen. Denn wir wissen, dass Christus unser Fundament ist. Und wenn wir das wissen, haben wir einen festen Grund. Wissen wir, dass wir unser Leben auf ihn ausrichten sollen, dann bleibt keine Zeit mehr für irgendein Lotterleben. Wissen wir, dass alles in unserer Gemeinde ihm zum Lob dienen soll und nicht uns, dann regen wir uns nicht mehr auf, wenn etwas passiert, was uns vielleicht nicht passt. Und wenn wir das alles wissen, dann fangen wir an, unser Umfeld mit der Liebe Gottes zu erobern. Weil dann jeder merkt, welche verändernde Wirkung Gottes Geist in uns geschaffen hat. Und dann wissen wir, Jesus Christus ist und bleibt das Zentrum der Gemeinde. Und lebst du das? Amen.